Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du für uns gestorben bist, Herr. Danke, dass du uns liebst, Herr, jeden, wie er hier ist und auch alle Menschen, die nicht hier sind, alle Menschen, die da leben, weil du sie gemacht hast, Herr. Und wir danken dir, dass du besonders deine Kinder liebst, Herr. Und wir möchten dich jetzt bitten, Herr, dass du durch dein Wort einfach zu unseren Herzen redest, uns als Einzelne und als Gemeinde segnest, Herr. Ich bitte dich. Amen. Luki hat es vorhin schon gesagt, wir wollten nochmal nachdenken, nicht jetzt über Advent, das kommt die nächsten Male, glaube ich, noch genug, nochmal über Gemeinde mit Identität, nochmal Apostelgeschichte. Ich hatte eigentlich ursprünglich die Vorstellung, man kann so ein paar Highlights nochmal aus der Apostelgeschichte rauspicken, weil wir bloß bis Kapitel 10 gekommen sind und in den Folgekapiteln, also die Apostelgeschichte ist ja sehr groß, gibt es noch ganz, ganz vieles, was auch erwähnenswert und erwägenswert wäre. Das habe ich leider nicht geschafft. Es wird eher was Grundsätzliches sein, grundsätzliche Aussagen zur Gemeinde mit dem Highlight dann vielleicht am Ende Apostelgeschichte 10. Gemeinde mit Identität. Wir sind eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde und Thema war Identität. Und ich habe mir also gedacht, identifizierbar sind wir eigentlich per se schon mal, ne? Weil wir in diesem Haus leben, weil es eine Anschrift gibt hier, Hohenzollernring 7, weil wir uns auch von allen anderen Gemeinden unterscheiden dadurch, dass wir uns eben so zusammensetzen, wie wir es tun. Also individuell sind wir ohnehin auch identifizierbar, also eine Identität haben wir. Aber ich glaube, der Gedanke war bei dem Wort Identität so eher, wofür stehen wir? Wer sind wir? Was wollen wir sein? Was macht uns aus? Was macht uns oder was ist uns wichtig? Und was wollen wir vielleicht auch werden? Für mich steckt da auch authentisch in dem Wort ein bisschen mit drin. Und vor dem Hintergrund war sicherlich naheliegend, dass man sich die Entstehungsgeschichte der Ortsgemeinde anschaut anhand der Apostelgeschichte. Haben wir schon ganz viel gehört und gesehen. Welche Merkmale hatte diese Gemeinde und welche sollten wir anstreben, welche haben wir nicht. Wichtig ist aber auch, glaube ich, dass man bei der Apostelgeschichte sich vor Augen führt, dass es auch eine Erzählung ist, einfach der Ereignisse, die da waren und dass man sicher nicht alles eins zu eins übertragen kann. Gemeinde. Was ist Gemeinde? Man unterscheidet zwischen Universalgemeinde und zwischen Ortsgemeinde. Universale Gemeinde ist die Gesamtheit aller wahrhaft Gläubigen, die Gott alle persönlich kennt, die da waren in der Vergangenheit, die da sind und die noch geboren werden, die noch kommen. Wir haben vorhin im Abendmahl vom Spurgeon was gelesen, der sagt, dass die Wahl, die Gott da getroffen hat bei denen, die seine Kinder sind, unerschütterlich ist. Er bereut sie nicht. Er wird nie eines seiner Kinder verleugnen und man wird nie es aus seiner Hand reißen können und man wird nicht mehr rausfallen können. Also die Wahrheit, die Gesamtheit aller wahrhaft Gläubigen. Und eine Ortsgemeinde oder Ortsgemeinden, das sind wir, in denen sich diese Teilhaber dieses Gesamtleibes organisieren, versammeln. Hier ein bisschen weiter in der Friedrichstraße die Baptisten, in Weiden, überall auf der Welt eigentlich. Und diese Ortsgemeinde, die soll Ausdruck der wahren Gesamtgemeinde in dieser Welt sein. Das ist was ganz Bemerkenswertes, finde ich, wenn man über Gemeinde nachdenkt, sich mal bewusst zu machen, dass wir hier als Ortsgemeinde Ausdruck der wahren Gesamtgemeinde der Welt sein sollen. Eine Lebenszelle sollen wir darstellen, die dieselbe Beziehung zum Haupt Jesus hat, wie die Universalgemeinde. Das ist ein relativ hoher Anspruch, meine ich. Und wenn man vor dem Hintergrund die Frage stellen würde, wer kann denn dann nur Teil dieser Gemeinde sein? Dann kommt man zur nächsten Frage, wer gehört eigentlich dazu? Die Gemeinde wird in der Bibel auch als Braut bezeichnet oder auch als Leib, beziehungsweise die Gemeinde als Leib und Jesus das Haupt, der Bräutigam und die Braut. Also dürfte vor dem Hintergrund klar sein, dass man Teil der Gesamtgemeinde nur sein kann, wenn man ein so inniges Verhältnis, eine so innige Beziehung zu Jesus hat, wie eine Braut zu ihrem Bräutigam. Und wenn man vor dem Hintergrund die Frage stellt oder sich vor Augen führt oder den Satz auch sagt, ist Gemeinde für alle da, dann würde ich sagen, ist der zumindest missverständlich und erläuterungsbedürftig. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er in einer Ortsgemeinde teilhat? Also was nützt es einem Menschen, wenn er hier Mitglied ist oder auch nicht Mitglied ist, Gast ist, regelmäßig kommt in seiner Beziehung, in seiner Stellung vor Gott? Erstmal würde ich sagen, nützt es ihm gar nichts. Denn wenn er diese Beziehung zu Jesus nicht hat, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob er in dieser Gemeinde ist oder ob er in irgendeiner Gemeinde Mitglied ist. Umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn jemand Teil der Gesamtgemeinde ist, der Universalgemeinde, also wenn er Jesus als seinen Herrn und Heiland erkannt hat, dann wird er sich in der Konsequenz wahrscheinlich auch einer Ortsgemeinde anschließen, weil er dann mit seinen Gaben eben dem Leib, diesem Ortsleib dienen kann. Und ich denke, man würde Menschen, wenn man ihnen vor Augen führen würde oder sagen würde, manche Kirchen machen das, auch eine ganz große Kirche, die sagt in etwa, wenn du Mitglied bei uns bist, dann hast du das Heil. Ich glaube, dann wird man den Leuten die Wahrheit vorenthalten. Und ich glaube sogar, dass es eine große Lüge ist, zu sagen, Mitglied bei uns macht dich vor Gott gerecht. Denn tatsächlich ist es vielmehr so, dass es eine ganz scharfe Grenze gibt zwischen außen und innen, zwischen drinnen mit dabei sein und nicht dabei sein. Und die Grenze, das ist auch ganz wichtig, die ziehen nicht wir, indem wir sagen, du darfst Mitglied werden, darfst nicht Mitglied werden. Das spielt vor Gott sowieso keine Rolle, weil Gott das Herz sieht, sondern die Grenze zieht Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig, meine ich, wenn wir über Gemeinde nachdenken, dass die Teilhabe an der Ortsgemeinde nicht die Rettung bringt, sondern die Verbindung, die Beziehung zu Jesus. Wer die hat, der hat das Leben, wer die nicht hat, hat das Leben nicht. Und dazwischen ist die Grenze, die Gott sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn wir nicht sagen, Gemeinde ist für alle da, sondern wenn wir sagen, wir, die Menschen, die Glieder des Leibes Jesu, sind für alle da und wir wollen für alle da sein und wir sollen auch für alle Menschen da sein. So ähnlich heißt es auch in Apostelgeschichte 10, jedenfalls nach meinem Verständnis, das Evangelium ist für alle da und das sollen wir den Menschen bringen. Und wenn wir für alle Menschen da sein wollen, egal welche Hautfarbe, egal welchen gläubigen Glaubenshintergrund sie haben, welche Herkunft, dann wird es natürlich auch zur Konsequenz haben, dass wir sie dann in unsere Gemeinde einladen. Also insofern stimmt der Satz schon auch ein bisschen, Gemeinde ist für alle da, nämlich insofern, als dass wir sie gerne hier reinholen. In der Gemeinde ist es dann aber so, dass wir wiederum für die Menschen Zeit haben sollten. Wir sollten ihnen Liebe entgegenbringen, wir sollten ihnen Lehre entgegenbringen, wir sollten auch helfen, wenn Not am Mann ist, wir sollten Verständnis für sie haben und wir sollten ihnen natürlich auch das Evangelium sagen, so wie Jesus es auch gemacht hat. Jesus hat aber auch noch ein bisschen mehr gemacht. Er hat die Leute gerufen und er hat sie herzlich willkommen geheißen. So sollen wir auch sein. Aber er hat auch den Finger in die Wunde gelegt. Was meine ich damit? Wenn Gott die Seinen kennt und eine Grenze es gibt zwischen seinen Kindern und seinen noch nicht Kindern, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir Türen haben, um nach außen gehen zu können, zu denen, die noch außerhalb dieser Türe stehen und ihnen die Liebe Jesu bringen. Umgekehrt ist es auch wichtig, dass die Türen offen sind, um Menschen zu begegnen, also um sie herzlich willkommen zu heißen. Aber wenn jetzt Menschen hierher kommen und wir eine Gemeinde sind, die ein Spiegelbild dieser weltweiten Kindergottesgemeinde sein soll, dann müssen wir mit den Leuten natürlich irgendwie umgehen. Und ich stelle jetzt mal die provokante Frage, wenn jetzt ein Bordellbesitzer hier reinmarschiert, was würde man machen? Oder wenn ein Pädophiler hier reinmarschiert, was würde man machen? Was hätte Jesus gemacht? Jesus hätte ihm nicht die Tür gewiesen, sondern er hätte ihn reingeholt und er hätte mit ihm gesprochen. Aber was hätte er noch gemacht? Er hätte den Finger in die Wunde gelegt. Ich erinnere an die Stelle des Jünglings, des reichen Jünglings, der alles erfüllt hat. Jesus sagt ihm aber, verkaufe dein Vermögen, weil da hängt dein Herz dran. Also der Finger war in der Wunde. Und die Frau am Jakobsbrunnen, glaube ich, die viele Männer hatte, da hat er auch, die war suchend, aber da hat er auch den Finger in die Wunde gelegt. Und deswegen meine ich, wir müssen Menschen willkommen heißen, die Menschen an sich, die müssen uns lieb und wert sein. Aber ihre Gewohnheiten und ihre Lebensweisen können wir nicht gutheißen, sofern sie im Wort Gottes kritisiert oder auch verurteilt werden. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass wir den Menschen lieben, aber nicht unbedingt das, was er macht. Wenn es denn in Gottes Wort dazu klare Anweisungen gibt. Man kann also nicht sagen, Gott, dein Wort ist uralt und die Umstände heute haben sich geändert, heute leben halt alle in wilden Ehen. Das ist nun mal so, Gott, das hast du vielleicht damals noch nicht gewusst. Da müssen wir ein bisschen umdenken, da müssen wir dein Wort ein bisschen zurechtbiegen. Das funktioniert so. Oder auch mit Ehescheidung. Heute lassen sich halt alle mal scheiden, das ist so. Da müssen wir mal ein Auge zudrücken, Gott. Das geht so heute nicht mehr, wie du es da schreibst. Ich glaube, das wäre falsch. Und ich glaube, wir sind berufen, auch als Gemeinde den Finger in die Wunde zu legen. Und warum? Nicht, um jemanden zu verurteilen, sondern, das hat Jesus ja auch nicht gemacht, sondern um zu helfen aus Liebe. Weil er wollte, dass Menschen ihre schlechten Gewohnheiten, die sie ja meistens belasten, ablegen, loswerden, den Ballast einfach abwerfen können, um befreit mit ihm leben zu können. Und ganz wichtig ist, dass wir als Gemeinde Gottes Wort und seine Wahrheit niemals verleugnen, auch niemals relativieren, niemals aufgeben. Und auch dann nicht, wenn wir glauben, dass wir jemandem damit einen Gefallen tun. Ich glaube, es wäre verkehrt, das Wort zu relativieren, in der Hoffnung, dass man dadurch Leute anzieht. Jesus hat es auch nicht so gemacht, das war sicher oft unangenehm, aber er hat, wie gesagt, den Leuten vor Augen geführt, wie sie sind, nicht, weil er sie verdammen wollte, das dürfen wir auch nicht, sondern weil er ihnen helfen wollte. Wenden wir uns nochmal dem Wort Identität zu. Wann besteht Identität zwischen unserer Gemeinde und der Gemeinde, die sich Gott vorstellt? Wann ist es deckungsgleich? Ich habe vorhin schon gesagt, wir denken wahrscheinlich so über Spezialisierungen nach, über besondere Gaben, spezielle Merkmale, was macht uns aus, was können wir besonders gut. Manche reden dann in dem Zusammenhang von Ausrichtung, wie muss eine Gemeinde ausgerichtet sein. Viele verwenden das Wort Vision, was haben wir für eine Vision. Manche sagen in dem Zusammenhang, wo wollen wir als Gemeinde hin? Also das ist so eine Frage, die oft der Leitung gestellt wird, wo wollten ihr eigentlich mit der Gemeinde hin? Und ich persönlich muss gestehen, ich kann mit den Sätzen, mit solchen Aussagen immer relativ wenig anfangen, weil mir nicht ganz klar ist, wo der die Frage stellt, denn meint, dass man hin könnte. Also wenn jemand das Privileg hat, in Urlaub fahren zu können und unendlich viel Geld hätte, dann könnte er sich auf der Welt vielleicht 1000 wunderschöne Orte aussuchen und dann sagt er, gut, da fahre ich jetzt hin, da fahre ich dorthin und übernächstes Jahr fahre ich dorthin, schaut sich die Welt an. Aber ist es mit der Gemeinde auch so? Ist das Spektrum des Zieles so groß? Ich habe das Gefühl, dass die Gedanken mit wo kommen wir hin oder wo sollen wir hin, oft mit größer und weiter zu tun haben. Also mehr Mitglieder, größeres Gebäude, so in Richtung Unternehmensentwicklung, Gemeinde als Firma. Kann berechtigt sein. Ich habe meine Zweifel, dass dieses Motto Stillstand ist Rückschritt, vorwärts einfach, dass das unbedingt so dem Willen Gottes entspricht. Und ich kann es ehrlich gesagt, auch wenn ich es nicht mehr geschafft habe, die Apostelgeschichte jetzt in einem Stück zu lesen, aber ich kann dieses Denken in der Apostelgeschichte nicht finden. Die Apostel, die haben auch nicht mit der Berechnung, 2000 Leute dem Leib hinzuzufügen, irgendetwas veranstaltet, irgendetwas gemacht, irgendeine Vision vorher entwickelt, sondern was haben die gemacht? Apostelgeschichte 2, Vers 36, ich lese es mal. Die haben nur, also ich sage jetzt mal nur, das einfache Evangelium gepredigt. Mehr haben die nicht gemacht. Apostelgeschichte 2, 36, fortfolgende. Ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von der Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihn den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, eure Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Und dann steht da, viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und sie ließen sich taufen. etwa sogar 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Also ihr seht, die hatten keine Vision, die hatten keinen Plan, der 10 Jahre vorausgeht, sondern die haben einfach gemacht, was Gott ihnen gesagt hat, nämlich das Evangelium verkündet. Wenn wir die Frage stellen, wo wir hinwollen, dann denken viele, glaube ich, so in die Richtung, wie ich es gesagt habe, Firma, vorwärts, größer, weiter. Man könnte auch anders denken als Gemeinde. Man könnte sagen, wir als Gemeinde könnten uns zum Ziel machen, Jesus zu erwarten, ihn herbeizusehnen. Den Wunsch, den habe ich noch ganz, ganz selten gehört. Bei mir ist er auch eher unterbelichtet. Man könnte sich zum Ziel machen, dass wir ganz, 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 ganz friedevolle Beziehungen in der Gemeinde haben, dass es keinen Konflikt mehr gibt, dass es nirgends mehr knackt. Oder man könnte sich zum Ziel machen, Luki hat vorhin für die Kinder gebetet, die raus sind. Das waren, ich habe es nicht gezählt, aber das ist eine große Schar, von den Kleinen bis zu Großen. Wir könnten uns zum Ziel setzen, so zu beten, dass alle diese Kinder, die durch unsere Kinderschulen durchgehen, sich irgendwann mal hier taufen lassen und vor der Taufe bekennen, dass sie Jesu Kind sind. Das wären Ziele, die man sich als Gemeinde vielleicht auch stecken könnte. Und in dem Zusammenhang, Vision oder Identität, habe ich gedacht, ich schaue jetzt mal in die Richtung da, welche Visionen hatten denn unsere Gemeindeväter vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie gefragt, aber es wäre interessant nachzudenken, ob es da so Vorstellungen überhaupt gab. Ganz entscheidend in dem Zusammenhang, was können wir für Gemeindeentwicklung tun, ist ein Satz, den ich in einem Buch von Pete Fleming gelesen habe und den sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 18, ist ein ganz zentraler Vers, den wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollten. Jesus sagt, da ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwinden. Und das ist die Antwort auf die Frage, wessen Gemeinde es ist, wer für den Wachstum verantwortlich ist und wer für die Entwicklung verantwortlich ist und wem der Triumph gebührt, wenn die Gemeinde bewahrt ist. Ich, Jesus, wird, das ist sowas wie felsenfest, seine, nicht unsere, Gemeinde bauen und sie bewahren. Und das ist auch, wo ich gern hin wollte. Dass wir eine Gemeinde werden, dass wenn wir uns die Frage stellen, wo wollen wir denn hin? Ich würde dahin wollen, dass wir eine Gemeinde sind, die weiß, dass Jesus sie baut, dass Jesus der Bauherr ist. Und dann kann man sich natürlich noch der Frage widmen, wann baut denn Jesus mit einer Gemeinde gern? Da kommen wir dann gleich noch dazu. Und zwar über die Apostelgeschichte. Es gibt Verse, in denen erwähnt ist, ihr wisst, die Versammlung, also die Gemeinschaft, die Lehre, das Brechen des Brotes und das Gebet. Über diesen Gedanken und über das, dass Jesus der Bauherr der Gemeinde ist, komme ich jetzt zu Merkmalen der Gemeinde, die aus meiner Sicht jedenfalls jede Gemeinde verinnerlichen und haben sollte. Ich habe daher geschrieben, die DNA der Gemeinde, ich weiß nicht, ob das jetzt kommt, Merkmale der Gemeinde. Also was jede Gemeinde ausmachen sollte, und das ist auch ganz wurscht, ob das jetzt Baptisten oder ob das Pfingstler sind oder ob das sonst was ist, ob die in Amerika sitzen oder im Urwald sitzen, völlig egal. Ich glaube, dass das entscheidend ist. Wenn Jesus die Gemeinde baut und wir Teil dieses Bauwerkes sein dürfen, dann fordert das uns aus meiner Sicht erstmal heraus, erstens anzubeten, Anbetung. Und ich glaube, dieses Wort Anbetung oder auch das, was dahinter steckt, ist bei uns, wenn wir über Gemeindeentwicklung nachdenken, ein völlig unterbelichteter Gesichtspunkt. Fragt euch mal selber, wenn ihr über wo wollen wir hin nachdenkt, wie viel Prozent in euren Gedanken der Anbetung vorkommt. Ich glaube, 0,0 höchstwahrscheinlich. Und das ist schlimm. Ich sage damit nicht, dass wir nicht anbeten. Wir machen Lobpreisabende, Anbetungsabende. Die Jugend ist da wirklich Vorbild. Wir beten auch in den Gottesdiensten regelmäßig an. Also auch an der Stelle ein großes Lob an all die, die da Musik machen. Das ist wirklich oft so, dass man anbeten kann. Mir geht es so. Aber in unseren Gedanken, glaube ich, ist es unterbelichtet. Und das Problem dabei ist, dass Gott Anbeter sucht. Ich lese da aus Psalm 95 noch eine Stelle. Die hat eine Geschichte dieser Psalm 95 Vers. Der steht bei uns im Keller. Wir haben eine Tischtennisplatte, die hängt an der Wand, die so festgekettet, dass sie nicht umfällt. Und da steht ein Vers aus Psalm 95 drauf, den hat meine Mutter vor über 30 Jahren da mal hingeschrieben mit Kreide, der ist immer noch lesbar, weil die Tischtennisplatte früher mal in unserem Haus in Weiden stand, wo sie Kinderarbeit gemacht hat. der fällt mir dann abends, wenn ich mit den Kindern im Keller bin, immer mal wieder ins Auge. Und dieser Vers, Psalm 95, Vers 6 heißt, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Gott sucht Anbeter. Ich denke da ans erste Gebot. Ich lese es jetzt nicht, was vielleicht zu viel wird. 2. Mose 20, ich lese es doch. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel und auf Erden oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel, Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werden auch eure Nachkommen meine Liebe erfahren. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Also Gott will angebetet werden. Auch der Tempel im Alten Testament, was hatte der für eine Funktion? Primär eine Begegnung mit Gott. Da konnten sie ihre Bitten auch vorbringen, aber primär sollten sie Gott begegnen und ihn anbeten. Wir können anbeten heute in den Liedern, das habe ich schon gesagt. Wir können im Abendmahl anbeten. Da beten wir einfach Jesus an für das, was er getan hat. Wir schauen auf ihn, wir verlangen von ihm nichts, wir bitten nichts, wir jammern nicht, sondern wir schauen ihn einfach an. Wir können im Gebet anbeten und wir können, indem wir dankbar sind, ihn anbeten. Wer Dank opfert, preiset mich. Und ich glaube, wenn wir andauernd hasten, irgendwohin eilen, wenn wir immer in Bewegung sind, immer auf irgendwas zurennen, dann wird klar, die Stille, die für das Anbeten notwendig ist, die wird zu kurz kommen. Wenn jemand andauernd läuft, wird er schlecht vor Gott sich hinstellen können, zur Ruhe kommen und einfach ihn anschauen. Und ich habe noch zwei Verse, die mich in dem Zusammenhang so getroffen haben. Die waren am Mittwoch in der Losung. Wenn jemand die Losung liest, hat er sie auch gelesen. Da ist Zahl von Noah die Rede. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Das steht im 1. Mose 6, Vers 22. Und in Hebräer 11, Vers 7 steht, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt, Klammer auf, angebetet, Klammer zu, und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, zur Rettung der Menschheit, kann man auch sagen, als er ein göttliches Wort empfing, nämlich die Anweisung Gottes über das, was man noch nicht sah, nämlich die Sintflut. Und da kommt für mich zum Ausdruck Anbetung durch Glaube und durch Gehorsam, durch Demut. Und das Bemerkenswerte ist, finde ich, dass der Noah, der Mensch wie wir war, natürlich ein besonderer Mensch, aber trotzdem ein Mensch mit Fleisch und Blut, dass der dadurch, dass er Gott geehrt hat, indem er gehorsam war und geglaubt hat, ein Werkzeug in Gottes Hand war, das Gott benutzen konnte, um eine Arche zu bauen, um die Menschheit vor der Sintflut zu retten. Das finde ich sowas von bemerkenswert. Das ist, Agnes, würde ich sagen, so ein Höhepunkt. Wisst ihr, und der Noah, natürlich ist die Arche schon irgendwas Cooles. Ja, das ist was Bemerkenswertes. Aber der hat nicht irgendeine coole Veranstaltung versucht zu machen, um irgendwas zu erreichen, sondern der war auch einfach demütig und gehorsam. Der hat sich sogar verarschen lassen wahrscheinlich, jahrelang von den Leuten um ihn herum. Und dem war es, mit Verlaub, dem war es scheißegal, was alle anderen um ihn herum gedacht haben. Der hat einfach das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und das finde ich, wenn ich jetzt in der Jugendsprache bleiben würde, das finde ich cool, zu sagen, die können mich alle mal. Ich glaube an das, was da steht und ich predige das Wort und ich predige auch das unangenehme Wort. Was die anderen denken, ist mir in dem Moment wurscht. Weil Gott segnet das offenbar. Ich glaube, das ist auch sowas wie ein Gesetz. Selbst wenn das Beispiel Noah jetzt vielleicht ein besonderes Beispiel ist, aber ehre Gott durch Gehorsam und Gott wird dich gebrauchen. Und im Zusammenhang, oder in dem Zusammenhang noch eine Anmerkung zu dem Büchertisch. Simon am Samstag, Luki hat nochmal eingeladen. Simon hat am letzten Sonntag gesagt, ihm fällt es irgendwie innerlich schwer, sich dahin zu stellen, das verstehe ich. Das ist was anderes, als ins Schwimmbad zu gehen oder sonst wohin. Man setzt sich natürlich auch inneren Kämpfen aus, aber nimmt mal, wenn er überlegt, ob er mitkommt oder wenn er mitkommt, den Gedanken mit, den Noah da so verinnerlicht hat, lasst euch von allen anderen am Lecken und steht einfach für das Evangelium gerade. Denn die anderen haben auch keine bessere Wahrheit. Also die haben eigentlich gar keine Wahrheit und wir haben den Sieger auf unserer Seite. Das muss man sich auch vor Augen führen. Und das fände ich cool, wenn man sagt, was die anderen denken, sollen sie, die tun uns ja nicht mal weh. Wisst ihr, das Einzige, was sie vielleicht tun können, ist, dass sie an uns vorbeigehen und nichts machen oder dass sie uns belächeln und das stört mich doch nicht. Und noch was, irgendwann wird's meine Zeit geben. Ich weiß nicht, ob wir die erleben. Also ich persönlich glaube, dass ich da entrückt bin, wenn es in die Trübsalzeit geht. Aber vielleicht kommen ja dann noch Leute zum Glauben in der Trübsalzeit. Und bei denen wird es mal ein bisschen anders sein. Und da wird es nicht so sein, dass sie Bücher austeilen und die Leute immer vorbeigehen, sondern da wird es so sein, dass man sie vor die Wahl stellt. Entweder du schwörst Jesus ab oder wir schlagen dir den Kopf ab. Und auch da muss man einfach sagen, gut, dann nehmen sie mir halt meinen Leib, aber nicht meine Beziehung zu Jesus, nicht das ewige Leben. Das kann wie vorhin, weil diese Auserwählung unerschütterlich ist und niemand nehmen. Also das ist was, wo ich gern hin wollte mit euch, mit dieser Gemeinde, dass wir sagen, wir stehen für das Evangelium ein und uns ist völlig wurscht, was die Welt um uns herum tut, in Bezug auf die Meinung zum Evangelium. Gehorsam gegenüber Gott führt dazu, dass wir ihn anbeten und er uns gebrauchen kann. Und das führt mich zum nächsten Punkt, das muss ich wieder drücken. Der nächste Punkt, der für die Gemeinde so entscheidend ist, ist neben der Anbetung die Lehre, Gottes Wort. Und warum ist das so wichtig? Es gibt verschiedene Gründe, ich zähle es euch mal auf. Weil Gott halt durch sein Wort heute zu uns spricht, zu uns redet. Wir erfahren in dem Wort, wie das Leben funktioniert, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir wollen, dass es uns einigermaßen gut geht. Und wir erfahren das über Gott, über sein Wesen. Nur aus diesem Wort erfahren wir, wie er war. Zur Zeit der Apostelgeschichte gab es dieses geschriebene Wort noch nicht. Deswegen war die Predigt der Apostel so wichtig. Und um die zu bekräftigen, zu belegen, zu stärken, um dem Nachdruck zu verleihen, hat Gott in dieser Zeit auch so viele Wunder geschehen lassen. Also deswegen muss sich, glaube ich, auch keiner jetzt irgendwie wundern oder fragen, ob mit der Gemeinde hier alles klar ist, nur weil wir diese Wunder nicht erleben. Die erlebt jedenfalls in dem Breitengraden, die ich kenne, sowieso niemand. Aber das ist auch ein ganz einfacher Grund. Das steht in Hebräer 2, Vers 4. Darüber hinaus hat Gott diese Botschaft, die zur Zeit der Apostelgeschichte gesagt haben, die nicht durch ein Wort dokumentiert war, sondern die nur die Aussage von Zeugen war, die mit Jesus gelebt haben, diese Botschaft beglaubigt durch Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilt. Ich will nicht sagen, dass es heute nicht auch Wunder gibt. Wir erleben das auch, aber sicher nicht so wie zur Zeit der Apostelgeschichte, aber das erklärt sich, glaube ich, auch aus diesem Umstand. Aber das Wort ist wichtig, weil Gott durch sein Wort zu uns spricht. Zweiter Punkt, warum das Wort so wichtig ist, ist, weil wir Orientierung brauchen. Und ich glaube, jetzt noch viel, viel mehr als vor 50 Jahren und in Zukunft immer noch mehr als jetzt. Wir brauchen Weisheit, wie man mit dem Leben umgeht. Und auch gerade deswegen, weil selbst in der evangelikalen Welt, glaube ich, die Tendenzen unverkennbar sind, an dem Wort Gottes rumzudoktern. Ich persönlich glaube auch, dass die ökumenische Bewegung, die ja überall so ein bisschen angestoßen wird. Also ich bin da kein Spezialist, ja, aber ich merke oder sehe auch mit den wenigen Informationen, die ich habe, dass sich verschiedene Weltreligionen immer wieder versuchen oder zumindest die Oberhäupter irgendwie anzunähern. Und wenn das mal zu einer Welteinheitskirche führt, dann wird man natürlich einen ganz kleinen gemeinsamen Nenner finden müssen, weil sonst passen die alle nicht zusammen. Und das hat zur Konsequenz, dass man vom Wort Gottes wahrscheinlich alles rausreißen kann und vielleicht noch eine Seite aufhebt. Um dem vorzubeugen, dass man da mal mitmacht oder sich mit einlullen lässt, ist es wichtig, das Wort zu kennen, Orientierung zu haben, sich Weisheit geben zu lassen aus diesem Wort. Ich will mit euch deswegen dahin, dass wir sagen als Gemeinde, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, auf meinem persönlichen Weg, auf unserem Weg als Gemeinde. Und nicht, dein Wort schnitzen wir mal so zurecht, dass es zu unserem Weg passt. Das gibt's auch, das ist aber Menschenwerk. Wir müssen wissen, was steht geschrieben. Nächster Punkt, warum das Wort so wichtig ist, ist, wenn ich von dem Wort durchdrungen bin, dann werde ich erstens das Leben besser verstehen, weil der, der es geschrieben hat, der Erfinder des Lebens ist. Und ich werde, je mehr ich durchdrungen bin mit der Wahrheit Gottes, auch umso unanfälliger für schlechte oder schädliche Einflüsse. Setze dich dem Wort Gottes so oft und so regelmäßig wie möglich aus. Manchmal ist es schwer, das weiß ich auch. Ich lese auch nicht jeden Tag stundenlang in der Bibel, aber es sollte uns ein Ziel sein. Und mein Wunsch ist es, und das könnten wir auch uns als Ziel setzen, jedenfalls soweit Kinder da sind oder Kinder noch kommen, dass unsere Kinder die Wahrheit und Weisheit suchen in diesem Wort, das Leben zu verstehen mittels des Wortes, dass man sich Orientierung und auch Leitplanken geben lässt durch das Wort. Nicht, weil wir sie einengen wollen, sondern weil wir sie ebenso wie Jesus uns, weil wir sie lieb haben und weil wir wissen, dass ganz, ganz viel Schaden verhindert werden würde, würde man sich an das Wort halten. Ganz wichtig noch, warum das Wort, die Lehre für die Gemeinde so essentiell wichtig ist, steht in Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Wort, aus der Predigt. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Das ist nochmal wichtig, wenn wir dann zu Apostelgeschichte 10, zur Evangelisation kommen. Und ich lese euch da was vor, was die Birgit heute früh zufällig in ihrer Bibellese mir gesagt hat oder vorgelesen hat. Das Mittel zur Weitergabe des Evangeliums ist die Predigt. Nach einer wertschätzenden Einleitung sprach Paulus kurz von sich und seinem Vorleben, dann aber ausführlich von seiner Begegnung mit Jesus und den Folgen, auch in Apostelgeschichte. Nach Martin Luther ist die Predigt aus dem Wort Gottes das Anführungszeichen Hauptsakrament der Kirche, Anführungszeichen, also das entscheidende Merkmal. Es besitzt eine innere Macht über das Herz und Gewissen der Menschen. Die Weitergabe des Evangeliums stellt den Hörer in die Entscheidung. Glaubst du oder glaubst du nicht? Also das Wort ist deswegen so wichtig, weil der Glaube an Jesus durch das Wort und durch die Predigt kommt. Und dann, also das ist auch so ein Punkt, wo ich gern hin wollte mit euch, zu verinnerlichen, die Predigt ist so wichtig, nicht meine Predigt, es ist auch völlig wurscht, wer da steht. Die Weitergabe des Wortes ist wichtig, weil der Glaube daraus wächst. Und dann noch ein Aspekt, warum das Wort wichtig ist, im Zusammenhang mit dem Thema Nachfolge. Das habe ich auch gelesen in diesem Kalenderblatt. Donnerstag, 24. November war das. Da steht in Markus 1, Vers 17, kommt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen und zugleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Kommt, folgt mir nach. Klammer auf, Nachfolge, Klammer zu. Der Herr Jesus hat die beiden Fischer Simon und Andreas in seine Nachfolge gerufen, um sie zu Menschenfischern auszubilden. Markus berichtet uns ihre Reaktion auf den Ruf Jesu. Die beiden Fischer verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Sie gaben ihren Beruf auf, um den Herrn Jesus auf seinem Weg zu begleiten. Was bewog sie zu diesem weitreichenden Schritt? Simon Petrus und Andreas sahen in Jesus nicht einen Menschen wie jeden anderen. Sie hatten erkannt, dass er der von Gott gesandte Messias war, der sein Volk Israel erlösen sollte. Auf diesen Messias hatten sie als treu und gottesfürchtige Juden gewartet. Das war für sie Grund genug, dem Herrn Jesus ganz nachzufolgen. Auch wir sollten uns immer wieder bewusst machen, wer der Herr Jesus denn überhaupt ist und was er für uns getan hat. Das wird uns motivieren, ihm treu nachzufolgen und Opfer für ihn zu bringen. Nachfolge. Nachfolge kommt auch aus dem Wort. Ohne Wort weiß ich nicht, wie ich nachfolgen soll. Und wenn ich nachfolge, dann wird mich Jesus gebrauchen und mich zu Menschenfischern machen. Die konnte er erst deswegen zu Menschenfischern machen, weil sie bereit waren, ihm nachzufolgen. Ähnlich wie bei Noah. Dasselbe Prinzip, dasselbe Muster. Sei mir gehorsam, mache, was ich dir sage, glaube, vertraue mir, ehre mich damit und dann benutze ich dich zum Bau einer Arche. Die Arche ist übrigens, wie ihr sicher wisst, ein Bild für Jesus. Ja, die Arche, die als Schiffskörper durch dieses Gericht der Fluten hindurchgetragen hat. Genauso ist Jesus für uns die Arche, die uns durch das Gericht hindurchträgt. Also auch da wieder zu sehen, Nachfolge aus dem Wort, im Wort verankert sein, Gott anzubeten durch Gehorsam und dann zu warten, wie er uns verwendet, wie er uns benutzt. Und jetzt kommen wir dann eben zu dem, worum es eigentlich geht, zu dem Evangelium. Drittens, das ist natürlich auch wichtig bei all dem, dass wir die Wahrheit nicht für uns behalten, sondern dass wir sie nach außen geben und dass wir sie aber auch hier weitergeben und Leute natürlich dann hier auch einladen und mit dabei sein lassen. Ich habe vorhin schon gelesen, in Apostelgeschichte 2, Vers 41 heißt, dass nicht 2, sondern 3.000 hinzugefügt worden sind, einfach weil das schlichte Evangelium gepredigt wurde. Ich lese jetzt Apostelgeschichte 10, Verse 34. Das war die Stelle, die der Simon letztes Mal nicht mehr beleuchten konnte. Wir haben vorher aufgehört. Jetzt lesen wir das aber noch, weil ich das auch ganz wichtig finde. Apostelgeschichte 10, 34 bis 48. Agnes, Highlight. Also, Gott liebt jeden Menschen. Halt, stopp. Okay, aber muss ich jetzt weiter drücken? Mach du. Gott liebt jeden Menschen. Da begann Petrus zu sprechen. Also ihr wisst nochmal, Gedanken zurückzuholen. Der Hauptmann Cornelius, der hat gesandt nach dem Petrus. Der Petrus hat dieses Tuch vom Himmel bekommen, wo diese unreinen Tiere drin waren. Und da dämmert es ihm langsam, dass das Evangelium, das Heilbringende, nicht mehr nur den Juden vorbehalten bleiben soll, dem auserwählten Volk, sondern zugänglich sein soll, den Heiden, allen Menschen. Da begann Petrus zu sprechen. Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott niemand wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Ihr kennt die Friedensbotschaft Gottes, die er dem Volk Israel durch Jesus Christus mitgeteilt hat. Und er ist ja der Herr über alle. Ihr wisst auch, was in Judäa geschehen ist, nachdem Johannes der Täufer die Menschen in Galiläa dazu berufen hat, zu Gott umzukehren und sich taufen zu lassen. Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt, denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem unter den Juden getan hat. Diesen Jesus haben sie an das Kreuz genagelt und getötet. Aber schon 3 Tage später hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er als Auferstandener erschienen, zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns, seinen Jüngern, die Gott als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Jesus gab uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben in ihren Schriften vorausgesagt, dass durch Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn glauben. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte, denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Petrus aber sagte: Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ließ alle auf den Namen Jesu taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben. Dieses Kapitel Apostelgeschichte 10 ist, würde ich mal sagen, der Grund und die Basis dafür, dass wir hier hocken, hier sitzen. Das ist wahrscheinlich das allerentscheidendste Kapitel in dieser ganzen Bibel, denn wenn Gott nicht die Entscheidung getroffen hätte, das Evangelium auch den Heiden zu bringen, dann hätten wir die Schrift nicht. Dann würde uns auch Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben, würde uns nicht gelten, weil wir ihn nicht kennen würden. Dann wäre auch keiner von uns errettet, dann hätte auch keiner ewiges Leben. Deswegen ist dieses Apostelgeschichte 10 Kapitel das, würde ich mal sagen, herausragende, die Basis dafür, dass Menschen, alle Menschen, egal ob sie schwarz oder weiß sind, ob sie im Urwald wohnen oder hier, ob sie schlau sind oder dumm, reich oder arm, das Wort haben können, das Evangelium. Und das steht in diesem Kapitel. Das steht nicht so sehr drin. Gemeinde ist für alle da. Da steht von Gemeinde eigentlich gar nichts drin. Da steht nur drin, dass Gott entschieden hat, er will das Evangelium allen Menschen zugänglich machen. Schauen wir uns kurz an, was der Petrus da predigt. Erstens, alle Menschen sind ihm willkommen. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Alle Menschen sollen uns willkommen sein. Und dann sagt er, spricht er von Jesus, dem Gekreuzigten, von Jesus, dem Auferstandenen. Das sind Elemente, die im Abendmahl immer wieder beleuchtet werden. Und dann sagt er, Jesus gab uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Und wenn ich vorhin davon sprach, dass Gott eine Grenze zieht, und zwar eine scharfe Grenze zwischen drinnen, am Leib, Gotteskinder und draußen, nicht am Leib, nicht Gotteskinder, dann ist genau das da gemeint. Jesus gab den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und den Toten eingesetzt hat. Jesus wird die Spreu vom Weizen trennen und scheiden. Aber das Schöne ist, dass dann auch steht, schon die Propheten haben in ihren Schriften vorausgesagt, dass durch Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn glauben. Und das ist doch der Kern unseres Evangeliums. Und das ist, was wir den Menschen weitersagen müssen und sollen. Wir müssen ihnen reinen Wein einschenken und können ihnen nicht sagen, wenn ihr zu unserer Gemeinde kommt, dann ist alles geritzt. Klammer auf, das macht eine andere Kirche so, Klammer zu. Die größte Lüge der Menschheitsgeschichte, würde ich sagen. Wir müssen ihnen sagen, dass Gott jeden liebt. Den Pädophilen genauso wie den Bordellbesitzer und auch mich. Jeden gleich liebt er. Aber wir müssen ihnen auch sagen, dass sie alleine, indem sie hier sind, noch nicht das Heil in ihrer Beziehung zu Gott haben. Sie sind nicht würdig, vor Gott zu stehen, aber nicht, weil sie erst alle Sünden ablegen müssten. Das können sie nicht und das können wir nicht. Aber sie können bekennen, dass sie sündig sind. Und um das bekennen zu können, muss man ihnen natürlich auch vor Augen führen, was die Bibel zu mancher Lebenssituation sagt. Und dann kann man ihnen helfen, Schritte nach vorne zu gehen, manches abzulegen, zu bekennen, dass man sündig ist, dass man es nicht schafft, vor Gott gerecht zu sein und dass der einzige Grund der ist, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir Schuldeinsicht haben und wenn wir sagen, Jesus, danke für dein Blut am Kreuz, danke, dass dein Blut ohne Schuld war, danke, wenn ich es annehme und mich von dir reinwaschen lasse, dann ich auch würdig bin, vor deinem Vater zu stehen. Das ist doch eine herrliche Botschaft, zu sagen, du musst gar nichts tun und du kannst auch gar nichts tun, sondern das Blut Jesu, wenn du nur erkennst, wie schlecht du bist. Und das kann, glaube ich, jeder von uns erkennen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Im Prinzip sind wir alles gute Leute, aber wenn wir mal so die Gedanken durchforsten, die wir so andauernd haben, dann ist keiner von uns gut. Zu sagen, komm so, wie du bist, da gibt es auch ein Lied, ich darf zu dir so kommen, wie ich bin und lege dir alles hin und lasse das, was so schlecht ist, durch dein Blut reinigen und dann bin ich Gottes Kind. Dann gehöre ich zu dieser Universalgemeinde und dann kann ich, wenn ich will, sollte ich mir eine Ortsgemeinde suchen, wo ich dann mitarbeite und mich einbringe. Im Zusammenhang mit Evangelisation wollte ich euch noch was sagen, auch in Verbindung mit dem Büchertisch. Nicht jeder ist ein Evangelist, der das Evangelium so raussprudelt. Meine Mutter ist so, die erzählt zu jeder Gelegenheit immer alles. Das kann nicht jeder. Meine Frau, die ist genau andersrum. Da ist jeder ein bisschen anders. Aber ich darf eins sagen, Friedlinde, der Theo, das ist schon ganz, ganz lange her. Theo Flach hat in der Bibelstunde mal oder auch immer wieder so gesagt, lasst uns für Gelegenheiten beten, wo wir auf natürlichem, ungezwungenem Wege das Evangelium sagen können. Wisst ihr, und das können wir alle tun. Das fand ich so schön, das fand ich auch so entlastend, dass keiner jetzt ein Straßenprediger werden muss, der es vom Wesen nicht ist. Aber wir können alle bitten und beten, dass uns Gott Gelegenheiten schenkt, Menschen über den Weg schickt, denen wir das Evangelium sagen, ohne es ihnen aufzustülpen, sondern einfach eine natürliche Möglichkeit, es zu sagen. Das fand ich so schön. Führt euch das vor Augen und vielleicht auch die am Samstag da mitgehen. Ich habe das letztes Jahr erlebt, da kommen Gespräche zustande, von denen ich nie gedacht habe, dass die passieren können. Das ist verrückt. Aber betet einfach dafür, dass euch Gott in eurer nächsten Umgebung Gelegenheiten schenkt, das Evangelium zu sagen. Das einfache Wort oder dass er euch ausrüstet zu leben, dass die anderen merken, mit dem ist irgendwas anders. So war es übrigens auch in der Apostelgeschichte. Ich hab die Stelle jetzt nicht genau, aber alle, die nicht zur Gemeinde gehörten, die haben mit großer Ehrfurcht von denen, die in der Gemeinde waren, gesprochen, aber positiv. Die haben sich auch nicht gewagt, denen zu nähern, weil die gemerkt haben, da ist irgendwas ganz Heiliges. Aber nicht negativ, sondern das war sehr positiv. Und diese Einstellung, die der Noah so hatte, die finde ich auch gut. Scheißegal, was die anderen denken, ich sage das Evangelium. Wenn sie lachen, lachen sie. Lassen wir uns Liebe geben für verlorene Menschen. Das ist oft mein größtes Hindernis, dass mir eigentlich die Menschen, die da draußen sind, auch scheißegal sind manchmal. Leider. Das ist verkehrt und schlecht. Das ist ganz wichtig. Wenn ich Evangelium weitertragen will, dann muss ich Liebe für den haben, dem ich es gebe. Lassen wir uns die Liebe schenken. Die Apostel hatten die Liebe, sonst hätte Gott nicht 2000, 3000 hinzugefügt. Der Petrus ist extra den Weg mit denen gegangen, ne? Also in ein unreines Haus. Das war für ihn eigentlich völlig tabu. Aber irgendwie hat er von Gott den Ruf gespürt und auch Liebe für diese Menschen gehabt. Und eins ist mir auch noch wichtig, wenn wir über Evangelisation reden, dass wir uns keinen Druck machen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass keiner von uns meint, er muss in seinem Leben 10 Leute bekehrt haben, sonst kriegt er mal im Himmel eine auf den Deckel oder so. Das wird so, glaube ich, nicht sein. Ich kann mir vorstellen, dass im Himmel derjenige, der 1000 Leute zu Jesus führt, mehr Kronen bekommt, die er dann aber auch wieder ablegen wird vor den Thron Jesus. Also keiner wird sich mit seinen Kronen im Himmel schmücken. Und wenn einer keine Krone hat, dann ist er trotzdem Gottes Kind. Aber machen wir uns bei dem Evangelisieren keinen Druck. Ich persönlich glaube, dass im Himmel mal keiner fehlen wird, weil ich versagt habe. Also dass Gott sagt, hey, Andreas Angerer, ich wollte eigentlich noch den mit dabei haben, der ist aber jetzt in der Hölle, weil du es ihm nicht gesagt hast. Das würde bedeuten, Gott wäre von uns abhängig bei seinem Plan. Also von mir fehlbarem Andreas Angerer abhängig im Hinblick auf die Frage, sind alle dabei oder nicht. Also das ist Schwachsinn, ne? Klar. Wenn ich nicht mache, dem Auserwählten das zu sagen, dann macht es halt jemand anders. Dann wird vielleicht Gott mir sagen, du hast dir die Chance verpasst, ich habe aber trotzdem noch den Notanker gezogen, weil Luki zum Beispiel es ihm gesagt hat. Also im Himmel werden mal alle da sein, die da sein müssen. Von uns hängt es nicht ab. Aber das Schöne ist, dass Gott uns als Werkzeuge gebrauchen will. Und lassen wir uns doch gebrauchen. Lassen wir uns gebrauchen von ihm, seinen Auftrag zu erfüllen, einfach das Wort zu sagen, geht hinaus in alle Welt und verkündigt den Leuten die frohe Botschaft. Das wäre auch was, wo ich gern mit euch hin wollte, dass man das Wort für das Wort gerade steht, egal was es kostet, dass man die einfache Botschaft weitersagt, dass man sich Liebe geben lässt, dass man auch als Gemeinschaft zusammenwächst und dass man sich aber keinen Druck macht. Und nicht sagt auch, wir müssten in 10 Jahren hier 500 Leute haben, die bekehrt sind. Wie soll ich das machen? Wenn aber da steht, ich baue meine Gemeinde, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, dann muss ich mir doch gar nicht so eine Vision machen. Sondern kann ich sagen, ich bete dich an, Herr, ich folge dir nach, ich vertraue dir, ich glaube dir, benutze mich als Werkzeug und wenn du uns 500 schenkst, ist schön. 4. Punkt. Letztens. Individuelle Schwerpunkte. Das darf man natürlich nicht ausklammern, auch was Richtung Ausrichtung geht und so weiter. Wenn eine Gemeinde direkt neben einem Kindergarten wohnt, ja, dann kann es klar sein, dass die vielleicht eher Richtung Kinder ausgerichtet ist, so wie wir auch. Der Michael sitzt mir so wie. Wir sind auch eine auf Kinder- und Jugendarbeit, würde ich mal sagen, ausgerichtete Gemeinde. Wir haben ganz viele Kindergruppen, wir haben eine ganz starke Jungscherarbeit, schon über Jahre. Wir haben eine gestärkte Jugendarbeit. Das ist so unsere Ausrichtung, unser Schwerpunkt. Das will ich gar nicht wegdiskutieren. Das muss dann jede Gemeinde auch für sich finden. Und das ist auch gut so. Aber wir müssen uns nicht zwanghaft irgendeine Ausrichtung suchen, solange wir die ersten 3 Punkte berücksichtigen, nämlich die Anbetung nicht vernachlässigen, einfach in der Lehre fest sind, das Wort glauben, wirken lassen und dann das einfache Evangelium weitersagen, wenn uns Gott einen Büchertisch schenkt oder wenn er uns Gelegenheiten im Leben gibt. Und schön wäre es, wenn wir das verinnerlichen könnten als Gemeinde. Das sind eigentlich ganz, ganz einfache Schritte. Das sind Basics. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das sind jetzt keine besonderen neuen Erkenntnisse. Aber das sind grundlegende Dinge, die jeder Gemeinde auf der Welt, glaube ich, guttun würde und die auch jedem hier guttun. Und schön wäre es, wenn wir einfach als Gemeinde da zusammenwachsen und zusammen eintreten und beten. Simon hat mal gesagt, es ist gut, wenn wir als Gemeinde was haben, was wir anstreben können. Und vielleicht können wir das anstreben, dass wir eine anbetende Gemeinde werden, die Gott dann gebraucht. Jesus, darum bitte ich dich, dass du uns diese kleine Herde, diese kleine Schar, dass du uns gebrauchst, Herr Jesus, deine Botschaft weiterzusagen. Wir möchten, Herr, nicht uns nur um uns drehen und nur unsere Probleme wälzen, sondern wir wollen schauen und Liebe bekommen für Menschen, die dich nicht kennen, weil sie sonst verloren gehen, Herr, weil sie sonst außerhalb der Grenze stehen und nicht zurück können. Schenke, dass uns das bewusst ist und dass wir für diese Menschen einfach uns auch einbringen, uns opfern, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zu einer anbetenden Gemeinde machst, die die dich sieht, Herr, und die von dir erwartet, Herr, die weiß, dass du der bist, der diese Gemeinde baut. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns durch dein Wort in der Nachfolge auch veränderst, Herr, dass du schenkst, dass wir schlechte Gewohnheiten, die dich und dein Wirken und deinen Geist auch hindern, ablegen, dass wir uns zum Positiven verändern lassen, dass wir uns Lasten abnehmen lassen, Herr Jesus, von dir, und dass wir dann auch brauchbare Werkzeuge werden, am besten so wie Noah, Herr, oder auch wie die Apostel, Herr, dass wir einfach bereit sind, in deiner Hand zu wirken, so wie du es willst. Herr, benutze uns und segne uns. Und hab Dank, Herr, hab Dank für alles, was du in den letzten Jahren geschenkt und geschaffen hast, Herr. Amen.